Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Um die faszinierende Doppelbiografie zweier genialer Schauspieler geht es gleich bei uns. Heinrich und Götz George waren Vater und Sohn, sehr deutsch, sehr männlich und nicht gerade unproblematisch. Heinrich und Götz George, das waren zwei der großen deutschen Schauspielerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Der Vater Heinrich, ein Theater- und Filmstar der Weimarer Republik, aber auch der NS-Zeit. Der Sohn Götz, eine Kultfigur des bundesrepublikanischen Kinos und Fernsehens in Klassikern wie Stonk oder als Tatortkommissar Schimanski. Beide waren Männlichkeitsidole ihrer Zeit, beide Verkörperungen ihrer jeweiligen Epochen, zusammen mehr als ein Jahrhundert Deutschland. Über beide Georges, Heinrich und Götz, hat der Journalist und Autor Thomas Medicus nun eine aufsehenerregende Doppelbiografie vorgelegt. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Thomas Medicus.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Deutsche Geschichte, Thomas Medicus, deutsche Biografien und Kulturräume ziehen sich ja seit vielen Jahren durch ihr publizistisches Schaffen. Jetzt also Heinrich und Götz George. Wir fangen vielleicht mal beim Vater an, bei Heinrich George. Ja. Der wird 1893 als Georg Schulz, kein so klangvoller Name, wie er dann später hieß, in Stettin geboren. Von Geburt und auch im Geist zeitlebens ein Mann des Ostseeraums, wie Sie schreiben. Ja. Dieser Georg Schulz geht ans Theater in Kolberg, Dresden, Frankfurt, später dann vor allem in Berlin. Er wird berühmt und er wird Heinrich George, ein Star in einem unverwechselbaren Körper. Wie sah Heinrich George aus und wie hat er gespielt?
Ein sehr schwerer Mann, beziehungsweise er wurde zu einem schweren Mann. Er war, wenn man sich Fotografien ansieht, aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als er in Kolberg oder zum Beispiel auch Neustrelitz engagiert war, da sieht man einen ranken, schlanken, jungen Mann, ein beau vivant, der sehr maskenhaft auftritt. Ein Ideal seiner Zeit. Und dann kommt dieses ihn, wie viele seiner Generationsgenossen, erschütternde Weltkriegserlebnis. Und das hat ihn von Grund auf verändert. Auch eben in seiner physischen Statur. Also er wurde dann sehr schwer, sehr gravitätisch, also passend zu dem Vornamen Heinrich. Und körperlich sehr exzessiv auf der Bühne. Da fängt es an, dass er sich dem expressionistischen Theater annähert. Und da kam er gewissermaßen in dieser Phase im expressionistischen Theater. Da war das Frankfurter Schauspiel der Hauptort in Deutschland, für dieses Jahr auch experimentelle Theater, muss man sagen. Da kam er gewissermaßen zu sich selbst.
Sie machen dieses Traumaerlebnis ja in Ihrem Buch ganz stark. Sie sagen auch und schreiben auch, dass sich das mit seiner Kunst auf eine ja fast schon teuflische Art eigentlich mischt. George lebt ja auch exzessiv. Er ist ja nicht nur expressiv auf der Bühne, er lebt auch exzessiv. Ja. Er trinkt, er prügelt sich. Ja. Und das wird aber zugleich auch als etwas empfunden, was dann in der Zeit auch der Kult des Authentischen ist.
Ja, genau. Diese antizivilisatorische Kritik, die sich da auftut. Und das ist sehr problematisch, finde ich, weil man merkt, das ist im Grunde genommen auch so das Lob des Barbarischen, das man da spürt. Da passte George gut hinein, denn sozusagen die Symptomatik, die er als Kriegshysteriker besaß und die ihn auch in eine Klinik brachte, die konnte er sehr gut verwenden, um sie auf die Bühne zu bringen. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein bewusstes Konzept gewesen ist, aber da kam sozusagen, ich glaube, das ist auch maßgeblich für Heinrich George, da kam seine Person mit dem Zeitgeist auf eine unglaublich beeindruckende und letztlich künstlerisch auch produktive Weise zusammen.
Sie sprechen davon und schreiben davon, dass der Expressionismus zusammenfällt mit dem, was Sie eine Krise der Männlichkeit bezeichnen. Was ist diese Krise der Männlichkeit und wie würden Sie das beschreiben?
Die ganze Nation, ganz Deutschland, war in einer unglaublichen Depression. Einmal durch die Kriegsniederlage und dann Krise der Männlichkeit. Der geschlagene Mann war immer auch der versehrte Mann. Das war der körperlich versehrte Mann, der Invalide. Das war aber auch der, wie eben Heinrich George selbst, psychisch versehrte Mann. Wir kennen das gerade ganz, ganz deutlich aus dem künstlerischen Werk von Otto Dix, der auch Heinrich George dann porträtiert hat. Wir kennen das von Max Beckmann, der auch ein Kriegstrauma hatte.
Also auch George gemalt hat.
Auch George gemalt hat. Das war ein nationales Trauma, das sich jetzt auch wieder in George und auf der Bühne dramatisch repräsentiert.
Diese Phase der Krise der Männlichkeit fällt zusammen mit dem, was man heute unter dem historischen Schlagwort von der Suche nach dem neuen Menschen auch subsumiert. Und darauf antwortet ja dann der Nationalsozialismus in gewisser Weise. Er gibt eine Antwort auf diese Suche nach dem neuen Menschen, er stellt einen neuen Menschen vor und damit beginnt eigentlich auch das dunkelste Kapitel in der Karriere von Heinrich George. Er, wie er selber sagt, arrangiert sich mit dem Nationalsozialismus. Karl Zuckmayer nennt ihn einen Führer des narzisstischen Theaters. Wo steht George in dieser Zeit und wie ist sein Engagement einzuordnen?
Ja, also ich versuche in meinem Buch die Behauptung eines kompletten Bruchs, der 1933 geschehen sein soll, zu vermeiden. Ich versuche schon Spuren aufzumachen in dem, was George auch gespielt hat. Also es gibt da schon so eine Wende zum nicht mehr pazifistischen, antimilitaristischen, anklagenden Drama und dem entsprechenden Figurenpersonal. Es gibt schon eine kleine Wende. Da ist auch George mit dabei. Es gibt dann ein Drama, Douaumont heißt das. Damals wusste jeder, was das ist. Douaumont war ein Fort in Verdun. Und das wurde in die Luft gejagt von den Franzosen. Und die deutschen Soldaten, die da drin waren, sind dann jämmerlich krepiert, kann man nicht anders sagen. Da gab es ein Hörspiel, in dem George den Monolog gesprochen hat. Und der Unterschied ist, dass das keine Anklage mehr ist, sondern Herr heißt jetzt plötzlich, ja, das Opfer muss doch für irgendwas gut sein und wir müssen dieses Opfer auch entsprechend bewerten, wir dürfen das nicht vergessen. Die antimilitaristische Anklage und damit verbundene Gesellschaftskritik, die ist plötzlich weg. Da kann man so eine Wende zum Heroischen feststellen, wo man dann anfängt, Mut, Disziplin etc. etc. nicht nur erneut zu bewerten, sondern positiv zu bewerten. Und diese Wende macht George mit. So, das ist der eine Punkt. Der andere ist, Heinrich George hätte nach Hollywood gehen können. Also er hätte emigrieren können.
Er hatte schon Kontakte auch in die USA.
Er hatte Kontakte, er hat 1931 in Hollywood einen Film gedreht. Das hat er aber nicht getan. Die spätere Begründung war dann, die kennen wir von Bertha Dreves, er wollte sozusagen auch aus der deutschen Sprache nicht auswandern.
Ja. Stattdessen spielt er dann in Propagandafilmen. Er spielt in Jud Süß, er spielt kurz vor Kriegsende noch in diesem Monumentalstreifen Kolberg. Die wichtigste Rolle allerdings, schreiben Sie, findet Mitte bis Ende der 30er Jahre nochmal auf der Bühne statt, nämlich in Goethes,
ach so, ja, genau.
Goethes Götz von Berlichingen.
Götz von Berlichingen.
Hat das er ist schon, die Rolle seines Lebens?
Er hat sich sehr, sehr identifiziert mit Götz von Berlichingen, also mit dem historischen Götz von Berlichingen. Es gibt auch Fotografien, wo er diese eiserne Faust hat, wo er diesen Harnisch hat. Man hat ihn identifiziert mit dieser Rolle. Ich habe in dem Nachlass Briefe gefunden von Frontsoldaten an Heinrich George, die sagen, wir sitzen hier im Bunker, hier ist nichts los. Das war am Westwall, das war kurz bevor dann der Frankreich, sogenannte Frankreich-Feldzug losging. Wir haben nichts zu tun, aber wir möchten Ihnen schreiben, wir verehren Sie, wir haben Sie auf der Bühne gesehen. Wir haben unseren Bunker Götz von Berlichingen genannt und wir wollen hier ein Bild aufhängen. Wir haben eins, das ist aber so klein, wir möchten ein ganz großes. Das ist eine sehr interessante Anekdote, weil das erzählt etwas darüber, wie dieses Bild, also im wahrsten Sinn des Wortes, als Bild, als Fotografie in vielen Illustrierten zu sehen gewesen, Verbreitung gefunden hat und eben bis an die Front gelangt. Er hatte auch seinen Sohn, seinen zweiten Sohn, Götz genannt.
Das ist eigentlich die größte Identifikation mit der Rolle. Und Götz George wird am 23. Juli 1938 geboren. Mhm. Das ist der Todestag Götz von Berlichingens. Einer dieser vielen seltsamen Zufälle auch, die Sie in der Biografie aufdecken. Und es ist für Götz George eine lebenslange Auseinandersetzung, die damit anfängt, dass er diesen Namen trägt, dass er den Namen des Ritters mit der eisernen Hand, die größte Rolle des Vaters im Vornamen trägt. Wie funktioniert dann dieser Emanzipationsprozess für Götz George?
Ja, der funktioniert darüber, dass er ja erst 8 Jahre alt war, als der Vater dann im sowjetischen Speziallager 1946 gestorben ist. Er hat sich eigentlich von dem Vater nie wirklich befreien können. Was mich auch nicht wundert, denn wenn man sich etwas hineinvertieft in die Psychologie dieses Kriegskindes, vaterlosen Kriegskindes, das Götz George ja gewesen ist. Bertha Dreves, seine Mutter, musste nach 1945 versuchen, die Familie durchzubringen und hat auch versucht, ihre Karriere wieder in Gang zu bringen. Der kleine Götz war viel alleine, musste also mit sich selbst zurechtkommen. Und das hat er sehr, sehr gut gelernt. Aber ich glaube, dass ihm der Vater oder die Erinnerung an den Vater, der mutmaßlich gar nicht der wirkliche Vater gewesen ist, sondern ein Idealbild eines guten Vaters, eines großen Schauspielers. Das brauchte er, um selbst zum Schauspieler zu werden. Das war ja die Familientradition, der konnte er auch nicht entkommen. Aber ein Junge in dem Alter, also 8, 10, natürlich dann auch noch im Alter von 13, 14, 15, braucht eigentlich den Vater als Orientierungsfigur. Und die hatte er nicht. Also woran konnte er sich klammern? An sich selbst.
Und er emanzipiert sich dann zu einem großen Teil auch über den eigenen Körper. Also der Körper, der einerseits geerbtes ist, Gene sozusagen. Also Götz-George ist auch kräftig, massig, stark, aber der eben auch was Formbares ist. Und das letzte Kapitel in Ihrem Buch heißt Die Deutschlandkörper, in dem Sie diese beiden Körper Heinrichs und Götz-Georges vergleichen. Und Götz-George entwirft dann trotzdem eigentlich ein anderes Körperbild. Absolut. Ein Körperbild der
bundesrepublikanischen
Demokratie.
Deutschlandkörper war ein Begriff, den ein Journalist in der Zeit gebraucht hat. Also die beiden stehen für dieses Land mit allen Höhen und Tiefen. Es gibt diese natürlich physiognomische Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn, das liegt auf der Hand. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied, nämlich Heinrich George hat sozusagen seinen Körper übersehen oder sagen wir, er hat ihn malträtiert.
Götz-George das genaue Gegenteil.
Das genaue Gegenteil. Also von Anfang an, also schon in seiner ganz frühen Jugend, hat er angefangen zu verstehen, der Orientierungspunkt für mich, das bin ich selbst, das ist meine physische Stärke, die jetzt dann nicht nur physisch, sondern auch eine psychische Stärke ihm gegeben hat. Und er hat seinen Körper, ja, ich glaube, man kann sagen, er hat seinen Körper geliebt. Er hat ihn zumindest sehr, sehr gepflegt. Das passt natürlich auch zu einem gewissen männlichen Körperkultus, der dann in den 80er Jahren auftaucht und so weiter und so fort. Aber das sind die großen Unterschiede.
Es kommt dann kurz vor Götz-Georges Tod im Jahr 2016, einige Jahre zuvor, noch zu einer sehr besonderen Form der Auseinandersetzung mit dem Vater. Götz-George spielt den eigenen Vater in einem Dokudrama, George. Ja. Ist das vielleicht der Moment, wo er ausgerechnet im Spiel in der Bühnenanverwandlung, wenn man so will, des Vaters diesen Bann dann bricht?
Ich glaube, dass er ihn eigentlich nicht gebrochen hat. Weil er vor seinem Tod 2016, wenn man Interviews liest, dann merkt man doch immer wieder, auch im Zusammenhang mit diesem Film George, wo er seinen Vater spielt, wo er eine große Unzufriedenheit damit hat, dass sein Vater nicht wirklich gewürdigt würde in Deutschland. Da sieht man, wie eng verbunden er mit seinem Vater gewesen ist. Und ich habe auch Aussagen von Kollegen, Regisseuren, die sagen, es kam immer wieder die Sprache auf den Vater. Er wollte, dass der Vater anerkannt wird, die Anerkennung findet, die er für richtig hielt. Und aus einer psychologischen Perspektive finde ich das auch verständlich, dass er an diesem guten Vater festhalten wollte. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn man das jetzt aus der Perspektive des Historikers betrachtet. Das ist aber eben was anderes als das Verhältnis des Sohnes zum Vater.
Ja, und wie dieses Verhältnis des Sohnes zum Vater sich entwickelt hat, das kann man nachlesen in der Doppelbiografie Heinrich und Götz-George, zwei Leben von Thomas Medicus. Erschienen im Rowohlt Verlag, 416 Seiten, kosten 26 Euro. Und ich bedanke mich bei Thomas Medicus ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Wie weitermachen, das fragten sich viele, als im März die Theater geschlossen wurden. So auch beim ebenfalls abgesagten Impulse-Festival, das seit 30 Jahren eigentlich als wichtigste Plattform für freies Theater gilt. Nun hat das NRW-Kultursekretariat zusammen mit dem Impulse-Festival ein Buch veröffentlicht, in dem Theaterschaffende die Monate des Lockdowns analysieren und sogar einige Antworten gefunden haben. Natascha Pflaumbaum über Lernen aus dem Lockdown.
Der Lockdown hat uns eine Menge gelehrt und dazu gehört, dass es nicht reicht, zu streamen, um irgendein Publikum zu interessieren.
Christian Esch ist Direktor des NRW-Kultursekretariats und einer der AutorInnen der Aufsatzsammlung Lernen aus dem Lockdown. Esch entwirft in seinem Beitrag eine ganz neue Perspektive auf das Theater aus seiner Corona-Lockdown-Erfahrung heraus.
Es ist eben ein großer Unterschied zwischen der Digitalisierung auf der einen Seite und der Digitalität auf der anderen. Die Digitalität, die nämlich eine eigene Sprache mit einem eigenen Vokabular meint.
Christian Esch versteht unter Digitalität von Theater eine neue Form von Theater, die den digitalen Raum nicht nur als Präsentationsplattform nutzt, sondern die der Sprache und dem veränderten Kommunikationsmodell von Social Media Rechnung trägt. Digitalität von Theater löst den Unterschied von Produzent und Rezipient zugunsten von UserInnen auf und macht Produktionen so zu Kollektiven in gemeinsamer Autorschaft. Klingt visionär, radikal oder vielleicht sogar auch ein bisschen naiv, dieser Standpunkt. Aber es sind solche pointierten Sichtweisen, die das Kompendium Lernen aus dem Lockdown für Theatermenschen und Kunstschaffende anderer Branchen sehr lesenswert machen, weil sie tatsächlich Zukünfte entwerfen, die man sich vorstellen kann und über die nicht nur diskutiert wird, sondern die in Teilen auch schon realisiert werden. Die österreichische Theatermacherin Sarah Ostertag formuliert in ihrem Beitrag ganz klare Maßnahmen für Erneuerungen im Kunst- und Kultursektor.
Fair-Pay-Modelle auf städtischer und auf Landesebene, Honoraruntergrenzen, die auch ins Fördersystem implementiert sind, mehrjährige Förderungen vorzuziehen gegenüber Projektförderungen, weil sie resilienteres Arbeiten möglich machen.
Der knapp über 200 Seiten starke Band Lernen aus dem Lockdown versammelt solche konkreten Konzepte für ein Theater in Corona-Zeiten und für die Zeit danach. Es ist ein Krisendiskurs. Dramaturgisch, kuratiert, so wie das Hin und Her in den Köpfen derer, die in diesen Zeiten mit Kultur zu tun haben und betroffen sind. Ein Dokument des Verlusts, nennen die HerausgeberInnen ihr Buch. Nein, es ist ein Spiegel. Dieser Spiegel zeigt glasklar, was schon jetzt die Erkenntnisse aus dieser Theaterkrise sind. Nämlich, die Ungleichheitsmaschinen sollen intakt gehalten werden, trotz aller Sofortmaßnahmen und Geldspritzen. Oder der institutionelle Apparat wird von sozial privilegierten MacherInnen in Gang gehalten. Oder die Krise verdeutlicht die Klassenverwerfungen unserer Gesellschaft. Der Titel Lernen aus dem Lockdown wird so konkret wie möglich eingelöst. Die AutorInnen ziehen kein voreiliges Resümee, brechen auch keine vorschnellen Urteile vom Zaun. Diese Textsammlung lebt von ihren unterschiedlichen Perspektiven. Da sind Texte ganz nah an der Empirie, offene, ehrliche, subjektive Erfahrungsberichte, Tagebucheintragungen, Wechseln mit philosophischen und soziologischen Analysen, ein WhatsApp-Chat, ein Monolog, ein Traktat. Die Bestandsaufnahme aus den ersten Monaten 2020 ist nicht in eine konforme Textform zu bringen, braucht unterschiedliche Stimmen. Was das Buch so anregend macht, sind die alten Begriffe im neuen Kontext. Die triggern nun andere Diskurse. Sie treiben das Nachdenken in neue Richtungen. Es geht um die Verknappung von Berührung und das Kollektiv als Zuhause. Viele Texte diskutieren die Verletzlichkeit des Theaters und das Zeigen der Wunde. Freundschaft als kuratorisches Prinzip und als Beziehungsmodell für Theaterarbeit. Da sind viele gute Ideen im Raum. Und immer wieder geht es um den alten Begriff der gesellschaftlichen Klasse. Das Virus hat unsere Gesellschaft als Klassengesellschaft mit einem Zwei-Klassen-Modell enttarnt. Ja, es sind mehr Auf- als Abgesänge zum Theater in und nach Corona. Die Texte wechseln mit Fotografien aus Theaterhäusern onstage, backstage, die die Leere der vergangenen Monate körperlich fühlen lassen. Wir brauchen mehr von diesen Ideen, mehr von diesen Büchern, am besten ein vierteljährliches Journal, damit Veränderungen Wirklichkeit werden.
Natascha Pflaumbaum empfiehlt das Buch Lernen aus dem Lockdown mit Reaktionen der freien Theaterszene auf die große Corona-Pause. Herausgegeben von Heiko Pfost, Wilma Rennfort und Falk Schreiber und erschienen im Berliner Alexander Verlag. Und Natascha Pflaumbaums Rezension, die finden Sie auch online unter deutschlandfunkkultur.de, ebenso wie eine längere Version unseres Gesprächs mit Thomas Medicus über seine Heinrich und Götz-George Doppelbiografie.